Corso. Kunst und Pop.
Der Podcast mit Susanne Lurwig
und Kolja Unger und einer Remote Chaos Experience. Seit Sonntag läuft ja die Remote-Version des alljährlichen Chaos Communication Kongresses. Das ist so ziemlich das Mekka für eine digitale und politische Avantgarde. Susanne, sag mal, was für Online-Veranstaltungen standen denn da so auf dem Programm?
Na, da standen ganz zahlreiche Online-Veranstaltungen auf dem Programm, total breit gefächert. Also wie immer sehr politisch. Beispielsweise geht es immer noch um die Corona-Warn-App, CIA, WikiLeaks, aber auch Seenotrettung im Mittelmeer, aber dann auch so ganz andere Sachen. Also es gibt eine Lesung beispielsweise mit Marc-Uwe Kling, der aus Quality Land vorliest. Es gibt DJs, die auflegen, also dass man sich auch ein bisschen tänzerisch verausgaben kann irgendwie, zumindest jeder vielleicht dann in seinem eigenen heimischen Wohnzimmer. Es geht auch darum, Museumsdigitalisierung, wie sinnvoll ist das, wie wenig sinnvoll ist das? Kultur ist schon ziemlich zentral in den ganzen Vorträgen.
Ja, ich war da ja auch mal beim Chaos Communication Kongress, als der noch in so einer riesigen Messehalle in Hamburg analog stattfand. Wobei, so richtig analog war das nicht. Das war eine ganz beeindruckende Erfahrung, wie man da wirklich durch die Räume geht und alles mit so elektronischen Dingen ausgestattet ist. Also da liefen irgendwie so verschiedene Rohrpostsachen rum, aber auch immer wieder neue digitalisierte Avatare, die durch den Raum stolperten und so eine sehr liebevolle Community, die total enorme Fähigkeiten hatte, was Hacken anging, was die schon alles gemacht haben für so Leute, die man da einfach trifft. Das hat mich echt total beeindruckt. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ja, der Chaos Communication Kongress, sowohl was Gesellschaftspolitik als auch Kulturthemen angeht, gibt immer so einen richtig spannenden Ausblick für zukünftige Zeiten, was da für Technologien einsetzbar sind und was für Lifehacks es auch zu politischen Themen gibt. Worauf können wir uns denn im Jahr 2021 gefasst machen? Was denkst du?
Also wir können uns auf jeden Fall im Jahr 2021 auch auf eine nicht enden wollende Debatte zum Thema Online-Abstimmung bei Parteitagen zum Beispiel.
Bundestagswahl gibt es ja auch. Ne?
Bundestagswahl und so weiter und so fort. Das kommt ja alles noch auf uns zu. Und ein Dauerbrenner-Thema ist nach wie vor, und das wird auch da diskutiert, wie wird das weitergehen, die Digitalisierung der Schule. Da haben wir ja wahnsinnig viel verschlafen. Oder jetzt gerade, wir treffen uns ja doch sehr ungehemmt in Räumen von Zoom. Wir machen Teams Meetings und so ganz datenschutztechnisch abgesichert ist das alles noch nicht. Also wir haben da schon viel technische Entwicklung verschlafen. Ich glaube, die Leute vom Chaos Computer Club, die haben da eigentlich eine ganze Menge Ideen und es wäre mal schön, wenn man so auf die hören würde. Also im Vergleich, wie man ja jetzt dieses Jahr doch extrem auf die Virologen gehört hat, nächstes Jahr vielleicht auch noch mal ein bisschen Ohren auf, wenn es um solche Themen geht und mal den Hackern lauschen.
Dieses Hackertreffen, über das wir heute sprechen, verspricht ja eine Remote Chaos Experience. Eigentlich ist das ja was, womit wir es alle im letzten Jahr in diesen Lockdown zu tun hatten, oder?
Ja, genau. Also dieses Treffen auf Distanz ist eben auch da und deswegen haben die ja so ein bisschen, also die haben so eine eigene virtuelle Welt kreiert und wenn man sich da so durchklickt, man kann da ja ganz viel sehen, auch ohne Eintrittskarte, ohne Geld zu bezahlen. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus an manchen Stellen wie Clash of Clans, wer das noch kennt, so ein altes, lustiges Computerspiel. Also es ist so eine ganz heimliche, kuschelige Welt und es gibt ein bisschen Lagerfeuer und man kann tanzen und es gibt tatsächlich ein Bällebad, was mich auch fasziniert hat.
Ein virtuelles, digitales
Bällebad.
Genau,
und man versucht es halt so ein bisschen kuschelig zu machen, wenn man sich schon nicht sehen kann. Das finde ich ist eigentlich ganz nett. Aber tatsächlich ist es auch so, dass die Hacker oder Hacker, wie sie sich selber nennen, wirklich technische Probleme gehabt haben und das ganze Ding an den Start zu kriegen. Und das habe ich Konstanze Kurz auch als erstes gefragt, wie das denn war, ob aus der Remote Chaos Experience nicht mal gleich so eine Real Chaos Experience geworden ist. Und das hat sie gesagt.
Na, wir haben natürlich einmal mit einem ziemlich großen Ansturm zu tun, aber auch vor allen Dingen mit wirklich vielem Experimentellem. Also wir haben für diese Online-Erfahrung Neues ausprobiert und das hat nicht sofort geklappt. Aber wie das in so einer Hacker-Community typisch ist, haben sich natürlich gleich alle an die Fehleranalyse und vor allen Dingen auch an das Fixen der Fehler gemacht. Also dass es jetzt ziemlich rund läuft.
Aber so ein bisschen, also auch schon das Motto Remote Chaos Experience, das entspricht so ungefähr dem Zustand, in dem wir uns im Jahr 2020 befinden. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, und sicherlich hat dieses Krisenjahr auch thematisch bei uns ganz viel Diskussionen ausgelöst, aber eben auch die Vorträge, die wir haben, sind eine Menge, die sich mit der Problematik auseinandersetzen. Und wir haben ja gerade versucht, mit diesem verteilten zusammen diskutieren, zusammen Vorträge hören, aber auch zusammen spielen, so ein bisschen gegen diese Isolation zu arbeiten, die sich in dem Jahr breit gemacht hat. Aber nicht nur das. Ich glaube, dass viele Technikthemen in diesem Jahr einfach unter dem Radar liefen, schon weil die Pandemie die Thematik so stark bestimmt hat.
Welche Themen waren das? Meinen Sie damit, dass wir beispielsweise so ohne uns um Datenschutz zu kümmern, uns munter bei Zoom, Teams, wo auch immer tummeln?
Ja, natürlich. Zum einen so auch die Fragen Datenschutz in Schulen. Da waren sicherlich, wären mehr Diskussionen nötig gewesen. Aber auch die großen politischen Themen, die mit der IT-Sicherheit zu tun haben, mit der mobilen Sicherheit, da konnte nicht viel debattiert werden dieses Jahr. Das holen wir nach. Oder auch die Gesichtserkennung. Da gibt es jetzt ja mehrere Bemühungen, diese Technik stärker zu regulieren oder auch in Teilen zu ächten. Und jetzt aktuell, wenn wir daran denken, dass es Anfang Januar ja wieder weitergeht mit dem WikiLeaks-Verfahren, auch wirklich sehr fragwürdige Gerichtsverfahren, die einfach aufgrund der Pandemie nicht so stark in der Öffentlichkeit waren, wie sie sein sollten.
Dennoch, die Pandemie ist auch bei Ihnen immer noch omnipräsent. Also die Corona-App, wenn ich es richtig sehe, wird weiterhin debattiert. Und Sie standen der sehr kritisch gegenüber zu Beginn. Wie ist da im Moment so Ihr Gefühl?
Na, ich glaube, die Deutschen haben gezeigt, dadurch, dass ja 25 Millionen Menschen die runtergeladen haben, dass sie schon bereit sind, auch solidarisch zu handeln und versuchen, Technik zu benutzen. Aber wir haben natürlich gleichzeitig auch Kritik an dieser Corona-Warn-App, weil der Sommer im Wesentlichen verschlafen wurde, um diese App weiter auszubauen, um sie besser zu machen, um sie zu einem besseren Puzzlestein zu machen in der Bekämpfung der Pandemie. Also da gibt es natürlich ein bisschen Freude darüber, dass man einen progressiven Ansatz gewählt hat, ja, der auch Bürgerrechten entgegenkommt. Aber andererseits, dass dann plötzlich im Sommer irgendwie, nachdem sie veröffentlicht wurde, viel zu viel Stillstand war.
Haben Sie generell das Gefühl, dass zu viel Stillstand war? Dass zwar digital, also dass wir uns alle permanent in digitalen Räumen bewegen, aber dennoch das nicht ganz so ausgereift ist, wie es vielleicht sein könnte?
Nein, mein Eindruck ist eigentlich, dass wir in vielen Bereichen, und die Pandemie hat es ganz deutlich gemacht, Entwicklung verschlafen haben. Das hat man sehr deutlich gesehen an den Schulen, die auf diese Digitalisierung überhaupt nicht vorbereitet waren. Viele Eltern und Schüler und natürlich auch Lehrer, ja, sind beide in die Verzweiflung getrieben worden. Aber wir sehen es natürlich auch an den Problemen in der Wirtschaft, denn auch mit der Remote-Arbeit und dem vielen Homeoffice waren viele überfordert. Wir haben ein Breitbandproblem in Deutschland. Wir haben aber auch sicherlich bei der IT-Sicherheit unglaublich viele Vorfälle gesehen in diesem Jahr. Da sind so viele Lücken, die man auch der Politik ankreiden muss. Das ist schon ganz schön traurig.
Aber es ist auch ganz schön traurig, dass wir uns nur noch so selten sehen. Das scheinen Sie ja auch zu finden, denn Sie haben dieses virtuelle Treffen so ein bisschen kuschelig veranstaltet, also mit eigenen Räumen, mit Bällebädern und solchen Geschichten. Wird das angenommen, weil die Leute es vermissen?
Ich glaube schon, dass die Leute isoliert oder die Isolation jedenfalls fühlen und gerne ein bisschen diese Zusammensein spüren wollen. Aber natürlich kann man das nicht vergleichen mit einer Präsenzveranstaltung, wie wir sie sonst haben und die auch viel größer ist. Aber wir haben versucht, einiges nachzubilden. Ich glaube aber, dass die Hacker-Community in der Art, wie sie kommuniziert, nicht so stark betroffen war wie vielleicht andere, da wir ja auch sonst sehr viel kommunizieren über technische Systeme. Dennoch, dieses Gefühl scheint bei vielen so zu sein, ganz zufrieden zu sein, zwischen den Feiertagen ein bisschen zusammenhocken zu können und gemeinsam zu debattieren. Und dem haben wir versucht, auch ein bisschen entgegenzukommen. Zum Beispiel mit diesen Kamingesprächen, die wir mit Schriftstellern haben, die werden ziemlich gut angenommen. Und überhaupt der Möglichkeit, sich in die Debatte einzubringen, die wird ja auch ganz gut genutzt. Wir werden alle Filme und Diskussionen und auch die Workshops natürlich dann auch online stellen. Die kann man sich auch später noch ansehen.
Eine Debatte, die, also ein Stichwort, da geht es auch darum, irgendwie, wie kann man Kultur genießen oder was ist Kultur? Ist Kultur nur Oper oder ist Kultur auch der Club? Haben Sie das Gefühl, dass die Pandemie da auch wieder dieses Fass aufmacht zwischen Hoch- und Popkultur?
Naja, bei uns hat eigentlich der Kulturbegriff in dieser Hacker-Community die schon immer eine sehr breite Wirkung entfaltet. Wir haben auch schon immer, schon vor der Pandemie, Kultur speziell als eigenen Track im Programm gehabt. Aus meiner Sicht ist sie dieses Jahr sogar noch stärker. Wir haben auch Live-Musik wieder. Und ich glaube, der Wunsch bei vielen Teilnehmern ist auch da und man merkt es an dem Interesse daran.
Und die Digitalisierung der Museen, die sollte auch verhindert werden, wenn ich das Programm richtig lese.
Nein, bei uns geht es eigentlich weniger darum, was zu verhindern, sondern das auf eine Art zu tun, die sinnvoll ist und vielleicht sogar nachhaltig. Also mir scheint, dass die Diskussion oft sehr konstruktiv ist. So ähnlich wie bei der Corona-Warn-App. Man versucht, Vorschläge zu machen, die möglichst datenschutzfreundlich sind, die sinnvoll sind in der Benutzung, auch barrierefrei zum Beispiel, aber die auch nachhaltig und fair sind, wenn man an die Elektronik und an die Computer denkt. Ich glaube, da geht der Weg hin. Mir scheint, trotz der Pandemie sind viele Diskussionen immer noch in diese Richtung ziemlich stark. Und wir haben da auch viel Nachholbedarf.
Und wie sieht das aus? Also wenn ich mich jetzt, also gefühlt ist es ja im Moment so, ich kann mich der Technik gar nicht mehr verweigern. Also sowas wie eine Digital-Diät, die man sich früher mal so gerne zwischen den Jahren oder als Vorsatz fürs neue Jahr vorgenommen hat, das ist inzwischen, scheint mir, absurd, kann man nicht mehr machen.
Naja, mein Eindruck ist auch, dass viele Menschen sehr viel Zeit vor Bildschirm verbracht haben in diesem Jahr und eine gewisse Müdigkeit herrscht. Aber andererseits, ja, die Technik bietet halt Chancen, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die man sehr lange nicht sehen kann und wo man ja auch weiß, dass man sie persönlich, also physisch, nicht treffen kann. Insofern, wie bei fast allem im Leben, ist die Technik eine Chance und aber manchmal auch ein Nachteil oder eine Belastung. Und wir versuchen natürlich hier die Vorteile der Technik ein bisschen herauszuheben. Anders könnten wir die Veranstaltung gar nicht machen. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich, und dafür ist die Veranstaltung eben auch prädestiniert, darüber reden, welche Nachteile sie hat und wie wir damit umgehen. Und gerade so dieser Balanceakt, der ist bisher zumindest ganz gut geglückt. Wollen wir hoffen, dass wir nicht mehr so lange auf Bildschirme starren müssen, sondern uns auch öfter im nächsten Jahr wieder sehen können.
Kleiner Ausblick aufs nächste Jahr 2021. Welche Apps werden wir haben? Die Corona-App, es soll vielleicht noch eine Impf-App geben, wo man dann seine Erfahrungen mit der Impfung irgendwie festhalten kann. Was glauben Sie, wird noch so auf uns zukommen?
Na, es wäre schon immer noch sinnvoll, dass bei der Corona-Warn-App eine Weiterentwicklung erfolgen könnte. Das halte ich für nach wie vor sehr wichtig, denn die ist ein bisschen stehen geblieben auf dem Stand der Wissenschaft im Frühsommer und sollte immer noch weiterentwickelt werden. Ich denke aber auch, dass wir generell bei der Technik zum Katastrophenschutz noch einigen Nachholbedarf hier in Deutschland haben. Da werden wir viel debattieren. Ich denke, wir werden auch noch eine ganze Menge reden über Online-Wahlen, denn noch ist die Pandemie ja nicht vorbei und da sind ja einige Ideen jetzt im Gespräch. Da werden wir wohl wahrscheinlich drüber streiten und jetzt bei unserer Veranstaltung hat man auch ein bisschen über die IT-Sicherheit von so einen Online-Wahlen zuletzt gesprochen. Wir werden generell, glaube ich, darüber reden müssen, wie wir mit dieser strukturellen Unsicherheit in der IT-Sicherheit umgehen wollen. Denn es wird ja nicht weniger, nur wenn die Pandemie irgendwann Ende des Jahres vorbei sein sollte. Also die Technikthemen, die werden uns sicherlich nicht ausgehen.
Und haben Sie auch das Gefühl, also gibt es vielleicht auch die, also manchmal denke ich im nächsten Jahr, wenn ich 2 oder 3 Smartphones benutze, kann ich mir dann auch 2 oder 3 Identitäten zulegen? Wer kann das eigentlich noch kontrollieren?
Nein, ich denke, die meisten gehen doch relativ professionell mittlerweile damit um, dass sie eine private Persönlichkeit haben und eine, die im beruflichen Umfeld ist. Also mir scheint, dass viele Menschen in den letzten Jahren auch zwangsläufig lernen mussten. Trotzdem muss man natürlich weiterhin sowohl bei seinen mobilen Geräten wie auch auf seinem Arbeitscomputer auf die IT-Sicherheit achten und darauf, dass man den Datenschutz ernst nimmt. Ich glaube, auch wenn die Umstände dieser Pandemie viel schwieriger gemacht haben, so wird es weiterhin ein Thema bleiben.
Sie blicken also ganz zuversichtlich in 2021.
Ich würde nicht unbedingt sagen, nur zuversichtlich. Aber ich glaube, die Hacker-Community hat insofern eine ganze Menge zu bieten, dass wir auch konstruktive Vorschläge machen. Und wir sind zwar Kritiker in vielerlei Hinsicht, weil wir mit technischen Systemen und einer gewissen Skepsis auf diese Systeme blicken. Aber dennoch, ich denke, Technik bietet immer auch Chancen, die wir nutzen wollen. Und hat man gerade, glaube ich, in der Pandemie auch ganz gut gesehen. Und die sollte man dann aber auch nutzen. Und sozusagen nicht wie bei der Corona-Warn-App verschlafen, sie mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterzuentwickeln. Aber denke mal, gerade auch wenn man über die Schulen, die Digitalisierung im Arbeitsbereich nachdenkt, da haben wir eine Menge Chancen. Wir sollten sie ergreifen und uns aus diesem Krisenjahr sozusagen sollten wir gestärkt hervorgehen.
Ja, Susanne, Was sind denn deine guten digitalen Vorsätze fürs Jahr 2021?
Ja, früher hätte ich gesagt, ich mache jetzt mal so eine Digitaldiät und gucke ganz lange nicht in irgendwelche Geräte rein. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, das geht nicht. Das geht allein arbeitstechnisch überhaupt nicht. Oh, vielleicht streame ich ein bisschen weniger.
Du streamst weniger, die Streaming-Sucht bekämpfen. Ich habe mir einen ganz, ganz klaren digitalen Vorsatz vorgenommen. Ich will endlich anfangen, alle meine E-Mails zu verschlüsseln. Erster Vorsatz. Zweiter Vorsatz, ich will meine Daten auf eigenen Festplatten speichern und auf gar keinen Fall mehr in irgendwelchen Clouds hochladen.
Ich glaube, das ist sehr klug, viel klüger als mein wirklich läppischer Streaming-Vorsatz.
Nein, man muss immer gucken, wie es bei einem selber ist. Und Sie sollen natürlich auch gucken, wie es bei Ihnen selbst ist. Wobei ich Ihnen raten kann, hören Sie doch unseren Podcast in der kostenfreien DLF-Audiothek-App, garantiert Trackingfrei, oder lesen Sie uns nach auf der Webseite www.deutschlandfunk.de/Corso. Kolja Unger
und Susanne Lurwig.
Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.